Der BR Schlagerbrunch
mit Tom Viehweg.
Grüß Sie, der Countdown läuft nicht nur, er läuft inzwischen heiß. Die Luft vibriert im frühlingshaft skandinavischen Malmö, der drittgrößten Stadt Schwedens und Austragungsort des ESC, des Eurovision Song Contest 2024. Die beiden Halbfinale am Dienstag und am Donnerstag und dann der große Showdown, das Finale am kommenden Samstag, den 11. Mai. Und heute zu Gast im BR Schlager Brunch, quasi aus aktuellem Anlass, einer der profundesten Kenner und erfahrensten ESC-Experten aus dem Präsidium des größten ESC-Fanclubs, Reinhard Ehret. Das nahende Finale, der Höhepunkt eines jeden Eurovision-Jahres in Europa und darüber hinaus. Auch wenn wir mal wieder nicht wissen, wo wir landen werden, auf welchem Platz, macht das auch möglicherweise sich körperlich bemerkbar bei einem solchen Enthusiasten des ESC, wie du es bist?
Naja, absolut. Vor allem, wenn du schon mein gesegnetes Alter erreicht hast, dann sind natürlich die ganzen Wege, die man vor Ort zurücklegt, die Probenbeobachtungen, das Pressezentrum und der ganze Trubel drumherum und auch die Wege in die Stadt hinein. Dann muss man einen Bus erwischen und es ist dann immer schon eine Herausforderung an den Körper, vor allem, wenn man nicht ganz so drahtig ist. Und da habe ich gewisse Insuffizienzen. Aber es macht großen Spaß. Und die ganzen Leute, die hier unterwegs sind, immer vor Ort, die kennt man im Laufe der Jahre, freut sich, die wiederzusehen. Es ist ein großes europäisches Happening und das hilft ein bisschen über die körperlichen Schwächen hinweg.
Wir sind also, wie always, on the run, heute im Zeichen des nahenden Eurovision Song Contests in Malmö. Ja, 26 Jahre lang hat Peter Urban den ESC kommentiert. Vermutlich kennt ihr euch auch schon ein paar Jahre,
oder? Ja, das tun wir.
Ein unfassbares Wissen über Musik und ein wandelndes Lexikon und natürlich eine tolle Stimme.
Eine tolle Stimme und vor allem auch ein toller Mensch. Er hat eine große Einfühlsamkeit in diese ganze Bubble gewonnen, in diese Eurovisionsszene, kann sehr gut inzwischen einschätzen, was kommt an und was kommt nicht an, hütet sich aber immer vor Prognosen, um zu sagen, ja, das wird genau so und so sein, weil er weiß, dass so viele Faktoren dazugehören. Und es ist ein ganz angenehmer Mensch. Das Angenehmste ist aber sicher seine legendäre Stimme.
Und jetzt hat er sich erlaubt zu sagen, er geht in den Ruhestand.
Ja. Also ich habe viele Leute natürlich schon getroffen, die mich komischerweise fragen, weiß auch nicht warum, aber die fragen mich dann, das kann doch nicht sein, denn der Song Contest ist doch dann nie mehr dasselbe. Wer wird es denn machen? Wer ist es denn? Und dann war immer die Unsicherheit ganz groß, ob man dann überhaupt die Sendung anschauen kann, wenn diese Stimme fehlt. Also es ist nicht so, dass die Leute immer alle seine Sprüche gut fanden, aber irgendwie haben gesagt, er gehört dazu. Allein schon, dass er guten Abend sagt und diese Stimme geht los, das war ein ganz fester Bestandteil des ESC und ja, da wird man sich umstellen müssen.
Dann schauen wir, wie es künftig weitergeht. Aber die Datenbanken des größten ESC-Fanclubs, die sind ja auch eine wertvolle Quelle inzwischen seit 24 Jahren. Die deutsche Gründungsversammlung, die war ja im Mai 2000, wenn ich richtig rechne.
Ich war dabei in der Münchner Reitschule.
Gründungsmitglied quasi. Wie war die Stimmung damals?
Also die Stimmung war damals natürlich einerseits ein bisschen angespannt, weil es gab diesen OGAE vorher schon, aber ohne ein EV zu sein. Und deshalb gibt es auch inzwischen zwei deutsche Clubs, aber wir mögen uns trotzdem sehr gerne. Aber auf der anderen Seite war es sehr euphorisch, denn es war ja die Zeit, in denen das Internet noch in den Kinderschuhen steckte. Und da hat jeder Fan irgendwie gedacht, ich bin der Einzige, der so verrückt ist und diesen Song Contest rauf und runter schaut und froh war, dass man eine VHS-Kassette hat, um das mal festzuhalten. Aber es gibt bestimmt auf der Welt nicht nochmal so jemanden, der alle Punkte mitschreibt. Und dann hat man auf einmal festgestellt, da gibt es ja noch mehr. Und da gibt es viele hundert und vielleicht sogar viele tausend. Und da war diese Gründungsveranstaltung eine sehr schöne Sache. Man hat Leute aus ganz Deutschland kennengelernt, die dasselbe Hobby haben, dieselbe Passion. Und da war die Fachsimpelei ganz groß. Und das war für mich schon eine aufregende Sache und eine sehr fröhliche Sache.
Und aktuell bist du zweiter Vizepräsident dieses Vereins für alle Freunde des Eurovision Song Contest. Wobei, jetzt muss ich schon mal die Gretchenfrage stellen, was klingt in deinen Ohren besser? Eurovision Song Contest, kurz ESC, oder aber Grand Prix Eurovision de la Chanson? Oder anfangs war der Name ja, glaube ich, noch länger. Grand Prix Eurovision de la Chanson Européenne. Das sind schon Unterschiede.
Das sind Unterschiede. Ich sage ja immer noch Grand Prix und da wäre ich immer gemaßregelt von den jungen Leuten und auch von den Fachleuten. Das sagt man nicht mehr. In Deutschland geht auch das Märchen um, dass irgendwann eine Umbenennung stattgefunden hätte. Das ist nicht der Fall. Also im europäischen Raum hat das schon immer unterschiedlich geheißen und der Engländer hat schon, ich glaube, seit 1960 oder sowas Eurovision Song Contest gesagt. Das war gang und gäbe. Wir haben nur irgendwann umgeswitcht. Jetzt habe ich auch schon einen Anglizismus drin. Aber das klang dann zu antiquiert und dann meinte man, weil man ja immer auf junge Zielgruppen aus ist, das müsste man jetzt unbedingt ins Englische überführen und hat dann den englischen Begriff genommen. Ich hänge da immer noch ein bisschen dem Grand Prix nach, weil ESC ist für mich noch schlimmer. Das hat irgendwie so viel Erotik wie DDR. Das ist ja so eine Verkürzung eines ganz großen Gefühls und da tue ich mich immer schwer, aber ich komme natürlich um diese Abkürzung auch nicht ganz drum rum, weil man das so oft verwendet und ich versuche immer ein bisschen zu variieren. Wenn ich heute zu sehr bei dem einen oder anderen Begriff bleibe, sieh es mir bitte nach.
Die Idee war und ist ein Musikwettbewerb für Komponisten, Textdichter und Songwriter. Ja, hat sich das verändert? Sind es tatsächlich die Komponisten, die Textdichter und Songwriter, die heute noch im Mittelpunkt stehen?
Nein, im Mittelpunkt stehen die nicht mehr. Das muss man freimütig bekennen. Es ist natürlich so, dass viele Leute schon das Eurovision Show Contest nennen, weil der Song oft zurücksteckt. Und man merkt es leider dieses Jahr besonders. Die Vorauswahl in den beiden Halbfinals wird jetzt rein durch das Publikum entschieden. Und da tendieren die Macher jetzt immer mehr auf optische Effekte. Es gibt immer mehr gelenkige Damen, die in knappen Bekleidungen von Männern umtanzt, irgendwelche melodiefreien Stücke von sich geben. Und aber halt eine tolle Show abliefern, das muss man schon sagen. Das sind dann immer 3 Minuten Kunstwerke fürs Fernsehen. Und die Zeiten sind vorbei, wo sich einer hingestellt hat und ein Lied gesungen hat, sich verbeugt und wieder weggegangen ist. Das gibt es ab und zu noch. Ich sag nur Salvador Sobral aus Portugal, der den ersten Sieg für sein Land holte und eben genau das machte. Das heißt, eigentlich ist es so, wenn man sich in die Herzen der Zuschauer singt und der Zuhörer singt, dann kann das mit Effekten sein, aber meistens, wenn man die vergangenen Jahre mal so Revue passieren lässt, ist es dann doch was anderes, das gewinnt. Und dann würden die Autoren wieder wichtiger werden. Die gehen ja heute in irgendwelche Songwriting-Camps und basteln mit 5, 6 Leuten. Wenn man diese Autorenangaben sieht, die haben ja eine uferlose Anzahl von Mitwirkenden. Mhm. Und früher war das ein Ralf Siegel oder wer auch immer. Und der hat die Musik gemacht und fertig. Ja, und das tritt natürlich jetzt immer weiter in den Hintergrund. Die Show muss stimmen. Es gibt halt sehr spektakuläre Aufführungen. Manche finde ich gut, weil sie einfach gut gemacht sind, manche nerven.
Trotz allem ist das eine Show in erster Linie für die Menschen, für die Fans und der Fanclub, dem du mit vorstehst. Wir haben ihn schon kurz erwähnt, auch eine Abkürzung, nennt sich ja OGAE und da kommt ESC gar nicht vor.
Nein, aber die Eurovision, das ist das E am Schluss sozusagen, die kommt vor. Organisation Générale des Amateurs d'Eurovision, also das kommt dann schon drin vor. Also ESC, diese Abkürzung, ist mir nicht so angenehm, aber sie heißt nun mal heute so.
Das Ganze ist nicht staatlich, ist gemeinnützig und ist vor allem unabhängig. Und Organisation im Sinne von international ist es auch.
Ist es auch. Es gibt in ganz vielen Ländern einen OGAE. Und diese Vereine treffen sich, die kommunizieren, die tauschen Aufzeichnungen, Informationen, Meinungen aus. Sie veranstalten Feste, so machen wir auch in München jedes Jahr ein großes Clubtreffen, so heißt es, wo dann auch Stars und Interpreten vom Eurovision Song Contest auftreten, Gäste da sind. Ich begrüße immer eine ganze Reihe von Leuten, die jemals mit dem Eurovision Song Contest zu tun gehabt haben. Von Ralf Siegel über Katja Epstein, Christian Bruhn, Caroline Reiber und ganz viele Leute sind da, die inzwischen Stammgäste sind. Und so gibt es in jedem Land, dass dort sich Fans, aber auch Teilnehmer, Teilnehmerinnen versammeln, um diese Idee, diese Grundidee und dieses Fest auch dann wirklich nochmal zu anderen Zeiten zu feiern. Denn es findet ja leider nur einmal im Jahr statt.
Dann begleiten wir das Ganze natürlich musikalisch, noch bevor wir über die Idee an sich sprechen, wie sie sich verändert hat, und schauen zurück ins Jahr 1997. Dann kann ich jetzt einfach mal die Daumenprobe machen, Reinhard. Weißt du, wer damals Platz 1 erreicht hat? 97?
Ja, das ist unvergesslich, weil ich die Bianca Schomburg kennengelernt habe, die damals für Deutschland gesungen hat, ganz großartig gesungen hat und Mitfavoritin war und dann aber keinen so tollen Platz belegt hat, aber die gesagt hat, Katrina and the Waves mit Love Shine a Light, die waren einfach sensationell gut und haben zu Recht gewonnen.
Ein ganz großes Theater, was jetzt in dieser Woche auch wieder losgehen wird. In Malmö, die schwedische Stadt, ist heuer Gastgeber des 68. Eurovision Song Contests. Und jemand wie Katja Epstein, ja, sie hat sich als politischer Mensch auch schon immer profiliert. Nicht nur als jemand, der einen dreiminütigen Song auf der Bühne singt zur Unterhaltung der Menschen und das war's.
Das hat sie schon immer, das tut sie bis heute. Sie ist ein politischer Mensch, wie ich auch. Wir führen viele politische Debatten, sind dann nicht immer einer Meinung, aber häufig. Und das führt sie auch dazu, dass sie nicht unbedingt auf ihre Popmusikzeit nur reduziert werden will, was manche Medien tun, sondern sie hat ja auch schon seit den 60er, 70er Jahren ganz viel Literarisches gemacht, Politisches gemacht, literarische Abende gemacht, ihren Heinrich Heine vertont mit ihrem damaligen Mann Christian Bruhn. Und das ist bis heute so, dass sie sich über alle Entwicklungen, die politisch irgendwie relevant sind, immer noch viel Gedanken macht, sich sehr aufregen kann drüber, aber dann auch über viele Dinge ganz froh ist. Und vor allem auch die deutsche Wiedervereinigung ist, das haben wir gemeinsam, für sie immer noch ein ganz großes Glück.
Die Ursprungsidee dieses Wettbewerbs, die Harmonie und die Verständigung in Europa nach dem Zweiten Weltkrieg zu fördern, mittels Unterhaltung, wie gut ist das deiner Meinung nach gelungen?
Das muss man wirklich sagen, sehr gut gelungen. Und das war ein ganz großer Akt. Da hat ja der Herr Grünefeld, glaube ich, das war der damalige HR-Unterhaltungschef, einen ganz großen Beitrag dazu geleistet. Denn dass man ausgerechnet aus Deutschland eine Initiative mitstartet mit den Schweizern, so kurz nach dem Krieg, wo wir hier alle einen Holocaust und ganz schreckliche Dinge erlebt haben, eine solche Unterhaltungsveranstaltung mitzugründen, das ist schon sehr beachtlich. Und er hat es ein Jahrzehnt danach wirklich geschafft, dass dann schon mal 7 Länder sich zusammengefunden haben, um einfach zu singen und um zusammen zu sein. Und so sehr sich das auch verändert hat, in der Ausformung, in der Darbietung, es ist immer noch, wer jemals dorthin geht, ich kann es nur jedem empfehlen, der wird dieses Gefühl mitkriegen, lauter, ich sag mal die abgedroschene Phrase, positive Energie zu erleben von vielen tausend Leuten quer durch ganz Europa und darüber hinaus. Und da erlebe ich immer wieder, Europa ist möglich, wenn man Ereignisse schafft, wo sich die Leute einig sind, auf die sie sich freuen, wo sie sich immer wieder begegnen und wo eigentlich nur eine positive Energie, ein musikalisches Happening stattfinden kann, dass man teilt, dieses Hobby teilt man, die Freude daran teilt man und auch das Wiedersehen. Manche Leute hören schon gar nicht mehr richtig hin, sondern freuen sich nur einfach, dass sie sich sehen, wenn die Dänen auf den Portugiesen oder auf den Isländer und es kommt auch immer einer aus Australien her, den wir schon immer wieder erwarten, dass er da aufkreuzt. Es ist eine ganz große Familie und das ist das, was ich so liebe an dieser Veranstaltung. Diese völkerverständigende Komponente, die wird bei uns seit 68 Jahren unterschätzt.
Und täuscht der Eindruck oder ist es beim ESC immer auch, ja, geht es da immer auch um Respekt letztendlich und weniger um Missgunst?
Das täuscht nicht, auch wenn ich da in den letzten Jahren immer mal wieder Einschränkungen machen musste, denn es haben sich da manche überpatriotischen Entwicklungen durchaus auch eingestellt. Das ist ja nicht so, dass diese Bubble vom normalen Leben völlig entfernt wäre. Aber das sind Randerscheinungen. Es ist wirklich so, wie du sagst. Das ist immer Respekt. Ich war das erste Mal dort war. In Athen war das 2006. Da gab es da eine große Gruppe, die den schwedischen Beitrag anfeuerte und in schwedischen Klamotten irgendwie aufgetaucht ist, bis ich festgestellt habe, das sind ja unsere Hamburger. Das sind ja unsere. Du kannst nicht danach gehen, wenn da eine Fahne geschwenkt wird, dass da der Mensch auch aus dem Land kommt, sondern der mag dieses Lied. Und dann stellt sich halt wirklich dann auch der türkischstämmige Mensch hin und sagt, oh, das zyprische Lied, das gefällt mir aber auch sehr gut und das griechische auch. Der macht sich über die Politik keine Gedanken. Aber ich kenne natürlich auch Leute, die ja zwischen Armenien und Aserbaidschan sich das Lied dann einfach gar nicht anhören und dann rausgehen, wenn das Lied gespielt wird. Das gibt es natürlich auch. Man kann das nie immer ganz ausblenden. Aber die überwiegende Mehrheit der Zeit und der Erlebnisse und der Ereignisse dort vor Ort, aber auch sicher auf den ganzen Partys und Happenings, die es über den ganzen Kontinent gibt, die ist genauso voller Respekt. Es geht nur um das Lied, es geht nur um den Beitrag. Ich kann dieses Jahr Portugal blöd finden und nächstes Jahr toll. Und das ist wirklich das, was ich daran schätze. Ich stelle da sehr wenige Ressentiments fest, sondern einfach nur, welche Darbietung finde ich gut, welcher Künstler ist klasse. Und das macht diese ganze Veranstaltung aus.
Ein bisschen Frieden. Natürlich, Nicole, muss sein heute im BR Schlager Brunch. ESC-Siegerin 1982. Und auch ihren Erfolg muss man mit einem Namen zusammen in einem Atemzug nennen. Lieber Reinhard Ehret, der heute schon kurz gefallen ist, nämlich Ralf Siegel. Dieses Urgestein, jetzt aus deutscher Sicht, wäre der Eurovision Song Contest so gar nicht denkbar, oder?
Also bei uns zumindest nicht. Er ist nicht wegzudenken, hat 25 Beiträge zum Eurovision Song Contest geliefert. Und eins schöner als das andere, es ist wirklich ein Meister. Und wie das so ist in Deutschland, manchmal, wenn Leute zu meisterhaft sind und besonders gut sind, dann herrscht auch manchmal Missgunst. Das muss er gelegentlich aushalten und das finde ich nicht gerecht. Denn er hat uns so viele wunderbare Platzierungen, so viele großartige Lieder. Wenn ich überhaupt an die Lieder denke, die es nicht zum Song Contest geschafft haben, der hat sich ja manchmal selber in den Vorentscheidungen besiegt, weil er 3, 4 tolle Titel mit dabei hatte, mit großartigen Texten von Bernd Meinunger meistens. Also das sind Leute, die haben auch beide übrigens am selben Tag Geburtstag wie ich, deswegen kann das ja nur funktionieren. Nein, Spaß beiseite, er ist wirklich ein ganz großer Musiker mit einem ganz großen Herzen, das kann man gar nicht beschreiben.
Wir haben vorhin darüber gesprochen, dieser ESC als kultureller Spiegel auch des europäischen Gedankens, der europäischen Integration und dass es um mehr geht als nur um Musik. Trotzdem hält sich vielleicht auch sogar seit Zeiten von Nicole dieses Vorurteil, der ESC ist eigentlich nur so ein harmloses Schlagerfestival. Warum hält sich dieses Klischee so hartnäckig?
Das kann ich dir so genau auch nicht sagen. Das ist aber meistens bei Leuten der Fall, die sich damit gar nicht beschäftigen. Das stelle ich immer wieder fest. Wenn man das sagt, dann wird man gerne immer noch belächelt. Es hat sich ein bisschen geändert. Wenn du in den 90er Jahren, so wie ich, immer noch am Song Contest festgehalten hast, dann warst du schon ein Exot. Da haben dich Leute ausgelacht. Das passiert jetzt nicht mehr, weil es viele cool finden und viele ja einfach wissen, das ist ein Grund zu feiern. Aber die kulturelle Bedeutung wird natürlich immer noch nicht anerkannt. Aber es hat sich trotzdem deutlich gebessert. Aber es ist trotzdem noch nicht auf dem Rang, der ihm eigentlich gebührt im Eurovision Song Contest, denn ja, es wird immer noch Schlagerwettbewerb genannt. Das kommt vielleicht aber auch daher, dass Schlager bei uns früher was anderes hieß, denn es ist ja nichts anderes als das deutsche Wort für Hit. Hit heißt auch Schlagen. Und früher hat man auch zum Beispiel, ist es noch im Wort Kassenschlager mit drin. Wenn einfach
das war eigentlich keine Gattung.
Nein, das war keine Gattung, es war ein Prädikat, wenn was erfolgreich war. Und heute ist es eine Gattung. Wir wissen dann alle irgendwie, was wir damit meinen. Aber es kommt sicher aus einer Zeit, in der der Schlager einfach nur bedeutet hat, ein erfolgreicher Popsong.
Und deswegen ist unser Schlagerbegriff hier bei BR Schlager auch relativ weit gefasst, sage ich jetzt
Gott sei
mal, von
Dank.
Den frühen Beatles oder den frühen Rolling Stones bis hin zum modernen Popschlager. Bekanntermaßen war Deutschland als Musiknation in den letzten Jahren beim ESC nicht nur nicht ein wenig, sondern so wirklich gar nicht erfolgreich. Also von 12 Punkten bis 0 Points war letztendlich alles dabei, die große Spannbreite. Am Schluss war es mehr oder weniger 0 tatsächlich. Geht das an einem so begeisterungsfähigen Fanclub wie dem OGAE einfach so vorbei die letzten Jahre?
Nein, natürlich nicht. Der deutsche Verein leidet da schon drunter. Und ich stelle schon fest, dass man von vornherein sagt, ach ja, wir reißen sowieso wieder nichts. Ich konzentriere mich einfach auf die anderen Lieder. Und das ist natürlich bedauerlich, weil wir da schon, naja, eine Sonderrolle haben bei den ganzen Fanclubs, weil die anderen schon mal wissen, an unser Lied glauben wir meistens sowieso nicht. Das ist bedauerlich, obwohl wir nie richtig schlechte Lieder da eingereicht haben. Das kann man ja nicht sagen. Das waren oft gute Lieder, aber es waren nicht die Lieder, wo man gesagt hat, da kriegt man eine Gänsehaut oder da schlägt man nach hinten oder das ist wirklich fantastisch. Und das braucht es, glaube ich, um wirklich eine Chance zu haben. Das war zuletzt bei Michael Schulte so. Und da haben wir einfach schon während der Proben gemerkt, das wird eine sensationelle Sache. Da kriegt man Gänsehaut. Und da steht oder sitzt man im Publikum und sagt, da rührt sich was. Das ist authentisch. Das ist er. Das ist ein Lied, das jeder versteht. Und wir haben dann auch wahrgenommen, dass es immer populärer wurde im Lauf der Proben. Und dann hat er einen vierten Platz gemacht, einen Punkt hinter dem dritten. Auch schon zu einer Phase, wo man gesagt hat, Deutschland wird nie wieder nach vorne kommen. Aber er hat es geschafft. Also das zeigt, du brauchst dich auch nur hinstellen mit einem schönen Lied, das die Leute mitreißt. Hat er trotzdem auch eine Inszenierung gemacht und die war sehr gut. Das hat alles gestimmt. Und dann macht er einen guten Platz. Ich bin immer noch davon überzeugt, dass das nach wie vor gehen würde und dass es daran aber halt bei uns ein bisschen gefehlt hat.
Was war eigentlich der erste Contest, an den du dich bewusst erinnern kannst, den du miterlebt hast?
Also den internationalen Song Contest, weil ich schon als junger Mensch ein Fan von Katja Ebstein war 1970. Wunder gibt es immer wieder. Aber ich weiß schon, dass ich die Vorentscheidung 69 gesehen habe, weil ich das Lied Prima Ballerina vom Hans Blum geschrieben, der kürzlich erst gestorben ist, mit der wunderbaren Siv Malmkvist rauf und runter gehört habe. Diese Platte habe ich zu Ostern geschenkt bekommen, weiß ich heute noch. Insofern habe ich das wahrgenommen. Vorher, da war ich noch zu klein. Aber dann ab 1970 habe ich kein Jahr verpasst.
Reinhard, auf die berühmte einsame Insel, fernab von allem, wo du mal Zeit verbringen darfst. Du dürftest mitnehmen an den Datenträger. Früher nannte man das Musikkassette oder auch Platte. Welche drei ESC-Hits wären da drauf? Welche Songs würdest du auf jeden Fall mitnehmen wollen?
Boah, du stellst aber wirklich eine schwere Frage. Also ich habe es noch nicht zusammengezählt, aber es ist ja eine vierstellige Anzahl von Liedern, die es da gegeben hat. Ich könnte mich ganz schwer entscheiden. Es wäre sicher ein Lied von Ralf Siegel dabei. Dann müsste ich auch noch überlegen, welches das wäre. Es gibt so viele großartige unterschiedliche. Wahrscheinlich wäre es Theater. Was wir ja schon gehört haben.
Katja Ebstein.
Ja, dann wäre auf jeden Fall dabei ein Lied, das kein Mensch außerhalb der Bubble kennt. Eine ursprünglich deutsche Sängerin, die für Dänemark gesungen hat, von 1995, Aud Wilken, die ich auch kennenlernen durfte, mit Fra Mols til Skagen, heißt einfach von Mols til Skagen, war ein ganz tolles Lied. Und dann vielleicht noch ein großartiger Sieger, sowas wie die Rock'n'Roll Kids oder sowas. Aber du merkst schon, es sind eher die melodiösen, früheren Sachen. Aber da kämen auch noch viele andere in Frage. Ich habe so viele Lieblingslieder. Und wenn ich das erzähle, dann fallen mir gleich schon wieder andere ein. Dann sage ich, da musst du doch noch umändern. Ich glaube, ich bräuchte ziemlich lange, bis ich diese drei Platten zusammengestellt hätte.
Michael Schulte, You Let Me Walk Alone und davor unsere Lena mit Satellite, 2010 Platz 1 und Michael Schulte ja immerhin Platz 4, das war 2018. Die zwei erfolgreichsten deutschen ESC-Songs der letzten 14 Jahre. Welche Gefühle spürt man da als Fan? Welche Bilder hat man da noch im Kopf, Reinhard?
Ganz viele. Natürlich 2010 in Oslo, da kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich habe gedacht, ich werde das zu meinen Lebzeiten nicht mitbekommen, vielleicht irgendwann mal vom Himmel runter, dass Deutschland mal wieder gewinnen kann. Denn auch damals war es schon sehr unwahrscheinlich oder unglaubwürdig, dass das mal wieder passieren kann. Und ich weiß noch genau, dass wir im Publikum saßen und die Show ging gleich los. Und wir haben überlegt, weil alle gesagt haben, ihr gewinnt. Und dann haben wir gedacht, kann es wirklich sein? Kann es sein, dass Lena gewinnt? Und dann haben wir Wetten abgeschlossen oder der eine hat zum anderen gesagt, klappt's oder klappt's nicht? Und wir waren dann eigentlich doch sehr zuversichtlich und konnten dann aber diese Flut von 12 Punkten, die wir da immer wieder gehört haben, fast nicht glauben, dass wir wirklich das, was man sonst immer nur als Werbespruch, als Claim irgendwie hört, Germany 12 Points, dass das ein ums andere Mal wieder erklungen ist. Und das zeigt einfach, dass es geht. Und bei Michael Schulte weiß ich auch noch, das war in Portugal eine sehr schöne Atmosphäre. Als wir hinkamen, war das Lied noch sehr weit unten gewettet. Es gibt ja Wetten immer im Vorfeld. Und da haben dann aber im Laufe der Proben die Leute gesehen, was das für ein schöner Vortrag ist, was das für ein tolles Lied, für ein authentischer Musiker ist. Und ich weiß, eine, die die Kantine dort gemacht hat, oder so eine kleine italienische Cafeteria, die hat dann gesagt, ich weiß nicht, woher er kommt, aber mir gefällt am besten der mit den blonden Locken. Der kriege ich immer Gänsehaut. Und dann habe ich ihr noch erzählt, worum es in dem Lied geht, nämlich um den früh verstorbenen Vater. Und dann hat die zu weinen angefangen und hat gesagt, was ist das für eine schöne Sache. Und da habe ich gemerkt, ich weiß, worauf es ankommt, immer wieder. Ich stelle das fest, du musst die Leute berühren. Und das ist am Jahr vorher ja auch mit Salvador Sobral passiert, dass der keine Effekte brauchte, dass der einfach nur ein schönes Lied brauchte.
Mhm. Ralf Siegel und Bernd Meinunger, diese Namen sind schon gefallen, aus deren Feder stammt der Song Let's Get Happy. Lou Hoffner hat damals 2003 beim ESC in Riga immerhin den 11. Platz gemacht, also auch nicht ganz vorne. Aber das war zumindest in einer Zeit, in der Deutschland nicht automatisch immer Letzter geworden ist.
Ja.
Lou Hoffner hat sich neulich in einem Interview geäußert und hat gesagt, mich erinnert dieser ESC mittlerweile an den Einheitsbrei von DSDS. Also er darf nicht mit Beiträgen zum Abklatsch von Castingshows werden, dieser Wettbewerb. Und dann hat sie auch noch gesagt, da ist zu wenig Glanz und Glitter wie früher. Würdest du dem zustimmen? Wie würdest du es kommentieren?
Also das Erstere hätte ich gesagt, das gefällt mir ganz gut. Das Zweitere sehe ich nicht so. Also Glanz und Glitter ist da jede Menge, mir manchmal sogar zu viel.
Mhm.
Aber für das meint sie sicherlich in Richtung, dass Feierliche fehlt. Ja, dieses Ehrwürdige, dieses Außergewöhnliche, wo man sagt, das zelebriert man. Also es gibt mehr Spektakel, es gibt immer mehr ganz junge Leute, die man da auf eine Art Talentprobe schickt. Das könnte sein, dass sie das gemeint hat und da ist sicher was dran. Es gibt immer weniger arrivierte Künstler, es gibt immer weniger gestandene Musiker, die sich da einfach hintrauen und auch mal was ganz anderes machen. Und sie hat in der letzten Zeit besonders recht, weil gerade dieser Jahrgang, den wir jetzt erleben, ist sehr stark. Ich würde jetzt nicht sagen einheitsbrei, aber viele Lieder sind sich sehr ähnlich. Ich kann die kaum auseinanderhalten. Und es gibt nur wenige, die stark herausragen, wie dieses Jahr das Französische, die einzig richtige Ballade in diesem Jahrgang. Das hat ein bisschen nachgelassen und das hat mit Trends zu tun. Ich bin aber jetzt auch schon so lange dabei, dass ich weiß, dass diese Trends sich auch mal wieder verändern. Es hat kein Trend für immer angehalten.
Der Eurovision Song Contest Platz 7 damals, Gildo Horn, legendär, Gildo hat euch lieb. Damals hat er die Aufmerksamkeit für diesen Wettbewerb in Deutschland zumindest, Reinhard Ehreth, auf ein ganz neues Level gebracht, oder?
Auf ein ganz neues Level, das kann man wirklich sagen. Ich habe damals an den NDR einen Fax geschickt und habe gesagt, ich bin entsetzt, das ist der schlechteste Beitrag, den wir jemals zum Song Contest geschickt haben. Wie könnt ihr nur sowas machen? Aber ich habe ja auch meine Meinung dann wirklich radikal geändert, als ich gesehen habe, was dieser wirklich großartige Mensch und toller Musiker Gildo Horn da auf die Bühne zauberte und welche Show er da machte, auch eigentlich nur mit sich alleine, der da diese Engländer im großen Studio dort vor Ort in Birmingham wirklich mitriss. Und das fand ich eine ganz tolle Leistung und das war auch schön für uns, weil die gesagt haben, die Deutschen haben ja Humor, die können ja wirklich sich auch mal auf die Schippe nehmen. Mhm. Und das Lied ist nicht nur jetzt irgendwie eine Jux-Nummer, sondern eher singt das ja mit voller Überzeugung und er mag Schlager, er mag Unterhaltungsmusik, er feiert das, würde man heute sagen. Und das habe ich dann erstmal mit der Zeit gelernt und fand großartig, dass er so einen schönen Platz belegt hat.
Und jetzt also in diesem Jahr Isaac mit Always on the Run, unser Lied für Malmö. Was genau ist das für ein Genre? Was ist das für ein Lied für dich, Reinhard?
Naja, man sagt leicht dahin Popsong. Ja, es ist ein Popsong, ein mainstreamiger Popsong, der ein gutes Arrangement hat und den man sehr gut im Radio hören kann, finde ich.
Also tanzbar im Sinne von, auch der Interpret müsste sich mehr bewegen, als er eigentlich vorhat, weil er hat ja gesagt, er tanzt gar nicht.
Ja, das kann ich aber auch bei seiner Figur verstehen. Mir geht's genauso. Ich tanze auch nicht. Ich bewege mich höchstens mal ein bisschen, wenn mich ein Rhythmus mitnimmt. Nein, er ist authentisch und er steht dazu. Ja, und er sagt eben, ich bin ein Nicht-Tänzer und dann sollte er auch dabei bleiben. Er sollte sich nicht verbiegen lassen und nur irgendwem hören, der sagt, ja, so macht man das beim Eurovision Song Contest. Die Authentizität, ich habe es rausgebracht, ist, glaube ich, das Allerwichtigste bei dieser Veranstaltung. Und ich hoffe, dass seine Gesamtinszenierung auf der Bühne, dass die ein bisschen schöner, ein bisschen origineller, ein bisschen emotionaler ist, als wir es bei der Vorentscheidung gesehen haben. Das würde ich ihm wünschen, aber er muss sich da kein abtanzen. Das fände ich nicht notwendig.
Also im Gegensatz zu Lord of the Lost, das war ja zu 80% Show vielleicht und zu 20% Song, bieten wir jetzt natürlich das komplette Kontrastprogramm.
Wir bieten auch ein Kontrastprogramm im Sinne, dass wir einen jetzt nicht gerade Modellathleten da auf die Bühne stellen, der eine großartige Stimme hat und der einfach nur von seinem Lied überzeugt ist, inmitten von ganz vielen Hupfdohlen, die sich da irgendwie auf der Bühne räkeln, sehr gelenkig sind, gleichzeitig singen müssen, von athletischen Männern umtanzt werden. Da sind diesmal ganz viele aus diesem Genre dabei. Und ich glaube, dass wir da echt, naja, was anderes anbieten und dass wir dadurch mit einem Lied, das eigentlich ein sehr mainstreamiges Lied ist, dass wir dadurch vielleicht sogar auffallen könnten. Das ist zumindest meine Hoffnung.
Von welchem Land bekommen wir auf jeden Fall 12 Punkte?
Heieiei, das ist natürlich die allerschwerste Frage, die du mir stellen kannst. Ich kann es dir nicht sagen. Wir haben natürlich bestimmte Sympathisanten immer in Spanien, weil da auch Mallorca mitwertet. Wir haben komischerweise immer sehr viele Stimmen auch aus England bekommen, weil das könnte ich mir auch vorstellen, dass Großbritannien für dieses Lied durchaus schwärmen könnte, weil das ja durchaus auch gängig sein könnte dort im Radio. Mhm. Also das sind so die Länder, die ich da auf der Rechnung habe. Österreich, Schweiz, weiß ich nicht. Ja, die sind da ja immer ein bisschen zurückhalten. Eher die Schweizer, die haben da auch immer schon was gegeben. Aber auch dieses Märchen, dass Österreich uns nie Punkte geben würde, das stimmt nicht. Das war natürlich auch in einem sehr gesunden Verhältnis. Aber wir haben immer noch im Kopf, dass bei ein bisschen Frieden aus Österreich ein einziger Punkt kam. Das fanden wir damals alle ganz drollig. Also ich kann es dir nicht genau sagen. Es wird wirklich darauf ankommen, wie er die Tagesform da auf die Bühne bringt, wie sehr er die Leute mitreißt. Und alles andere kann man heutzutage wirklich sehr schlecht berechnen. Und die ganzen Propheten, die es jedes Jahr gibt, die mussten sich in den letzten Jahren doch immer mal wieder eines Besseren belehren lassen.
Es geht zu auf das Finale des Eurovision Song Contest am nächsten Samstag in Malmö in Schweden. Und unser ESC-Experte ist heute im BR-Schlagerbrunch Reinhard Ehret. Wie kann man sich das vorstellen, wenn man in der ESC-Woche dorthin reist? Ist das in der jeweiligen Gastgeberstadt eine einzige Party, wie man immer hört tatsächlich? Also vielleicht sogar mit Olympia vergleichbar?
Sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich auf die Größe der Stadt an, aber auch, was die Stadt damit vorhat. Wir haben alles schon erlebt. Wir haben auch Veranstaltungen erlebt, die liefen unter ferner liefen. Die waren dann irgendwie nicht so präsent. Da war man froh, dass man ab und zu mal vielleicht eine Flagge oder irgendwie ein Logo gesehen hat. Und wir haben aber auch schon erlebt, dass sich auch große Städte ganz diesem Song Contest verschrieben haben. Das war zum Beispiel in Wien 2015 so. Es war sensationell schön. Es war letztes Jahr in Liverpool ein außergewöhnliches Erlebnis. Das war auch ganz toll. Also es ist sehr unterschiedlich und ich glaube, das ist von Stadt zu Stadt unterschiedlich.
Liverpool ist ja sozusagen eingesprungen, weil die Ukraine nach wie vor in einer Situation ist, wo ein solcher Wettbewerb in Kiew nicht ausgerichtet werden kann. Wir haben ganz am Anfang unseres heutigen Brunch auch ein bisschen über Politik gesprochen, über politische Menschen wie Katja Epstein. Inwieweit kann so ein ESC überhaupt Politik ausblenden und sagen, wir sind jetzt rein Unterhaltung, wir sind auf Integration ausgerichtet? Also wie politisch kann ein ESC, sollte ein ESC sein?
Er sollte nur im positiven Sinne politisch sein und er sollte immer verbinden. Und das ist ihm oft gelungen und zwar auch in Dimensionen, in denen man das gar nicht vermutet. Ja, ich werde nicht vergessen, dass ein libanesischer Fan in Wien in der Pressekonferenz seine Liebe zum israelischen Beitrag bekannt hat und dann mit seiner Flagge nach vorne durfte. Und es gab ein Bild mit der Flagge aus dem Libanon und Israel nebeneinander. Wo kriegst du das auf der Welt? Nirgendwo. Ja, das war dort möglich. Und da wird mir es immer warm ums Herz, wenn ich solche Sachen erlebe. Aber ich bin natürlich nicht blauäugig. Ich weiß, dass man politische Dinge, auch die jetzt der negativen Art, nicht ausblenden kann. Es gab russische Beiträge. Russland macht ja aus bekannten Gründen nicht mehr mit. Aber die sind dann schon auch erbarmungslos ausgepfiffen worden. Eine Sache, die ich sonst nie erlebt habe und wo mir die Künstler sehr leid getan haben, weil die können nun gar nichts dafür. Eine Sängerin ist nicht auf die Krim einmarschiert, sondern die hat ihr Lied da gesungen und sensationell gut. Und man hat sie ausgepfiffen. Das fand ich nicht fair. Aber gut, es ist nun mal so. Das hat auch natürlich was wiedergespiegelt, was in der Realität vorhanden war. Und insofern sage ich, die ist nicht auszublenden, aber das, was ich erlebe, ist immer wieder so, dass man versucht, vor Ort und dann wirklich beim Machen einer solchen großen Show zu zeigen, dass der Mensch auch zu positiven politischen Handlungen fähig ist. Und die überwiegen bei dem Song Contest nach wie vor ganz stark. Und das gibt mir Hoffnung, dass es vielleicht auch mal möglich wäre, in anderen Dingen sowas zu finden. Und die erwähnte Katja Epstein weiß das auch immer noch zu schätzen. Und deswegen ist sie auch immer wieder dabei, schaut sich das an, zumindest im Fernsehen. Und manchmal will sie auch vor Ort sein, um das mitzuerleben, weil sie weiß, dass diese Freunde dieser Veranstaltung was ganz Besonderes sind. Das kann man, glaube ich, so sagen.
Russland ist ja weiterhin ausgeschlossen, das hast du gesagt. Auch Belarus ist als Mitgliedsland suspendiert. Es gab auch Kontroversen um den israelischen ESC-Titel. Auch da ist ja im Hintergrund ein laufender Konflikt in Nahost. Trotzdem, was die Politik ja nicht schafft, erreicht trotzdem aus meiner Sicht zumindest der ESC, nämlich dass die Länder dort friedlich zusammenkommen und gemeinsam feiern.
So ist es. Also wie gesagt, es kann man nicht immer ausblenden. Die in der EBU sind ja auch nordafrikanische Länder vertreten, die dürften theoretisch teilnehmen, machen es aber nicht, weil Israel teilnimmt. Mhm. Und es hat einen einzigen marokkanischen Beitrag gegeben, 1980, glaube ich, war das, als Israel mal pausierte. Und insofern ist es immer wieder da. Aber im Großen und Ganzen hast du absolut recht. Da stellen sich Leute auf die Bühne, da sind Leute auf Partys, die von diesen Ländern, die eigentlich, naja, verfeindet sind oder sich nicht grün sind oder immer irgendwie Schwierigkeiten haben oder auch richtig sich bekämpfen und feiern zusammen. Und das findet eben manchmal oder fast immer unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt oder wird einfach nicht berichtet. Und das ist was, was ich den Medien ganz gerne mit auf den Weg geben möchte. Schaut euch vor Ort mal ein bisschen um. Was passiert da? Wie liegen sich die Leute in den Armen? Wie mögen die sich? Wie mögen die diese Veranstaltung? Und wie sehr hängen die auch daran, weil es vielleicht wenige Dinge gibt, in die man sich so fallen lassen kann, wie diese kulturelle, fröhliche, musikalische Veranstaltung.
Die Olsen Brothers, Fly on the Wings of Love, der Platz 1 beim ESC 2000 damals. Ja, damals auch so ein Überraschungssieg, könnte man sagen. Auch bühnentechnisch von der Show her völlig unspektakulär. Ähnlich wie es jetzt bei Isaac sein könnte. Zwei Männer mit Gitarren stehen auf der Bühne und es passiert eigentlich nicht viel.
Zwei alte Männer auch noch.
Ja. Auch noch. Alte weiße Männer.
Alte weiße Männer. Aber ich muss jetzt, es klingt im Nachhinein natürlich immer ein bisschen verrückt oder hochnäsig. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Als es diese Videoclips schon gab von allen Beiträgen im Jahr 2000, habe ich gesagt, das Lied wird gewinnen. Und alle haben mich ausgelacht, vor allem weil das Video auch entsetzlich schlecht war. Aber ich habe das Lied gehört, ich kannte die Olsen Brothers von Marie Marie und ähnlichen Liedern von früher und habe mir das genauso vorgestellt, wie das dann gekommen ist. Ich habe mir gedacht, die stellen sich bestimmt nur dorthin mit der Gitarre oder mit dem Mikrofon und singen dieses Lied in dieses riesige Rund, das es da gab. Stockholm war ja wirklich schon mal außergewöhnlich. Da war der Anfang dieses Song Contest, wie ich schon mal sagte. Und ich habe gedacht, das wird gewinnen. Und erst dann, viele sagen mir dann, als sie die Show gesehen haben und diese Performance gesehen haben, dann wussten sie auch, die werden zumindest ganz weit vorne landen. Ich habe mich total gefreut, weil es wieder so ein Jahr war, wo ich gesagt habe, das Lied hat gewonnen, die Musiker haben gewonnen und die haben einfach die Leute erreicht. Und das ist ein Evergreen, der wird nie aus der Mode kommen.
Es ist ja auch schon allerhand, es ist ja live, passiert auf der Bühne, was so gar nicht vorgesehen war oder nicht geplant war. Was waren denn so die großen Pleiten, Pech und Pannen, an die du dich erinnern kannst?
Naja, wo ich selber dabei war und auch sehr nah dran war, das war eben als Lena 2010 in Oslo gewann, da wurde der wirklich großartige spanische Beitrag durch einen, wie sagt man, Blitzer, der stürzte dann auf die Bühne, machte da irgendwie ein paar Mätzchen und störte dann diesen Vortrag. Das hat mich aber auch gewundert, dass das überhaupt möglich war. Aber wenn man so eine Veranstaltung haben will, wo der Fan und der Zuschauer ganz nah dran sitzt, dann kann das einfach passieren. Du hast nicht alles im Griff. Es wurden dann sofort Sicherheitsleute dann platziert im Publikum. Da wurden auch manche dann wegplatziert oder Stühle dazugestellt. Und es wurden dann sehr muskulöse Anzugträger dann platziert, damit sowas ein zweites Mal nicht passiert. Der durfte zwar, der Spanier, nochmal auftreten am Schluss, aber ja, das war zerstört, ja. Und dann auch, als die Suri aus England auch von einem so einem Typen dann irgendwie das Mikrofon weggerissen bekam, hat sie toll reagiert. Aber das ist eine Geringschätzung eines Menschen, der sich da 3 Minuten lang auf der Bühne präsentiert und sich ja wirklich in gewisser Weise entblößt. Das finde ich, das Letzte gab es immer mal wieder, ja, zu oft eigentlich.
Auf der anderen Seite Glanz und Glamour. Was weiß man denn schon über die visuelle Gestaltung? Wie findest du sie persönlich, was man bisher erfahren hat?
Also die Schweden sind natürlich ganz tolle Showleute. Die werden diese Veranstaltung großartig machen. Die Sounds sind ja bei jedem anders zu Hause. Insofern macht man jetzt bei den großen Bildschirmen, die die Menschen zu Hause haben, glaubt man, man müsste spektakulär sein. Es wird ein großes Lichtergeflacker werden, glaube ich. Das erkennt man auch ein bisschen aufgrund der Vorentscheidung. Vorträge, da war das schon ein bisschen so in dieser Richtung. Aber ich bin da entspannt und sage mir wirklich, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, es gibt Trends, die sich dann auch wieder umkehren. Wir hatten auch schon Jahrgänge, wo eine Ballade nach der anderen kam und man dann gesagt hat, mein Gott, jetzt könnte aber mal ein fröhliches Lied kommen. Ja, das muss ja nicht immer so traurig sein. Und ich weiß auch, wenn man die Vorentscheidungen anschaut, jedes Land hat ja entweder eine Direktnominierung durch den Sender oder eine Vorentscheidungsshow. Dann geht es ja manchmal um wenige Punkte und auf dem 2. Platz landet dann in irgendeinem Land eine Ballade. Das hätte auch gewinnen können. Es ist dann auch ein bisschen zufällig, wie sich so ein Gesamtstarterfeld zusammensetzt. Also nehmen wir so, wie es ist, gönnen wir jedem Künstler, dass er eine schöne Show abliefert und dass er Freude dran hat. Und ich denke auch immer wieder an den Chris Harms, der letztes Jahr, der Sänger von Lord of the Lost, der gesagt hat, und wenn ich nochmal Letzter würde, ich würde wieder hingehen, weil das einfach eine Erfahrung ist, die du nicht missen möchtest als Musiker. Sie sind sehr stark angefeindet worden von ihrer eigentlichen Klientel, von den Hardrock- und Heavy-Metal-Hörern. Und sie haben aber gesagt, das kann uns keiner mehr nehmen. Diese Erfahrung, die ist wirklich wahnsinnig viel wert für uns.
Du organisierst jährlich in München eine Zusammenkunft. Da kommen auch wirklich deutsche ESC-Legenden wie Wenke Mürre, die schon erwähnte Katja Epstein, Nicole und viele andere mehr. Wie schaffst du es, diese Stars regelmäßig da nach München zu locken?
Durch Beharrlichkeit, ja, und aber auch durch Mundpropaganda. Je mehr Künstler da auch davon schwärmen, umso mehr wird man ernst genommen, wenn man dann wirklich Leute anspricht. Und ja, du, das ist dann einfach so, wenn du sagen kannst, da sitzen Ralf Siegel, Katja Epstein, Caroline Reiber, auch der Norbert Daum und die Silver Convention und ich weiß nicht, wen ich jetzt alles noch vergessen habe. Die sitzen einfach da und schauen sich das an, weil sie diese ganze Fangemeinde mögen, weil sie die Atmosphäre mögen und weil sie sich gern auch zu Gemüte führen, wer da auf der Publikum sein Bestes gibt. Bei manchen brauche ich natürlich sehr viele Jahre, um sie zu uns zu bekommen, wenn ich dann nämlich merke, grundsätzlich ist ein Interesse da, wie beispielsweise bei Marlene Scharell, die ja damals in der Rudi-Sedlmayr-Halle den Song Contest in München moderiert hat. Von der wusste ich, dass sie eigentlich kommen will, dass sie aber aus privaten Gründen das lange Jahre nicht machen konnte. Und dann habe ich es dann irgendwann nach Jahren wieder probiert, auf sehr höfliche Art und Weise. Die ist aber natürlich auch schon vorinformiert gewesen durch Leute wie die Caroline Reiber. Da kannst du hingehen, das ist eine tolle Sache. Und dann hat sie gesagt, ich komme. Und das ist dann immer ein toller Moment, wenn ich dann einfach weiß, es sagt jemand zu. Weil das sind Leute, wenn die einmal sagen, ich komme, dann kommen die auch.
Wer Mitglied werden will bei euch, unser Musikchef Harry Blaha, ist es schon. Einfach im Internet vorbeischauen?
Einfach im Internet vorbeischauen, ogae.de. Da gibt es auch einen Aufnahmeantrag. Wir freuen uns wirklich über jeden. Das hilft uns natürlich, alles zu machen. Allein schon so eine Webseite mit Datenbank aufrechtzuerhalten, aber auch Veranstaltungen zu machen. Das kostet alles Geld, kostet alles Mühe. Aber es macht auch, glaube ich, jedem Spaß, wenn er damit dabei ist. Also ich würde mich freuen, wenn wir da noch mehr Zulauf haben, als wir ohnehin schon haben.
Aber jetzt erstmal viel Spaß wünschen wir. Tolle Tage in Malmö. ESC-Experte Reinhard Ehret, vielen Dank fürs hier gewesen sein.
Ich danke sehr, hat mich sehr gefreut, hat großen Spaß gemacht.
BR Schlager. Der BR Schlager Brunch.
Jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.